Sechs Tage. Eine Kolportage von Julius Grützke und Thomas Platt. Gelesen von Gunnar Solka. Sechster Teil. Ärger in Eichwalde.
Vierter Tag. Familientag. Silvia konnte durch Sebastians gläsernen Schreibtisch direkt auf die Spree hinabblicken. Sie hatte sich auf seinen Stuhl gesetzt und bewunderte die Aussicht auf die gemütlich dahingleitenden Lastkähne und Ausflugsschiffe, die mit den Autos auf der Uferstraße erst gar keine Konkurrenz aufkommen ließen. Silvia fand die ständige Bewegung, die man von hier oben aus dem dritten Stockwerk bequem überschauen konnte, zugleich anregend und beruhigend. Sebastian aber erklärte ihr, dass er sich nicht deshalb für diese Etage eines sanierten Lagerhaus entschieden hatte, sondern weil er die freie und unverstellte Aussicht schätzte, die man in der von steinernen Gebäuden zugestellten Stadt nur selten erlebte. Sebastian rief Silvia zu sich, um ihr seine Ansichten zu veranschaulichen. Er hatte das Modell, das sie zusammen in Tempelhof abgeholt hatten, inzwischen aufgebaut. Es handelte sich um Sansones Alexanderplatz-Projekt. Den Mangel an Transparenz in Sansones preisgekröntem Entwurf hatte Sebastian inzwischen behoben, durch Änderungen der Materialien. Aus Sandstein war Glas geworden, aus Sichtbeton Stahl. So wurde aus dem wuchtigen Monolithen von Sansone ein federndes Ensemble von gläsernen Säulen. Während Sebastian Silvia erklärte, wie das Glas die Architektur durch die Aufhebung der Trennung von außen und innen revolutioniert hatte, wanderten ihre Gedanken über das Wasser zum Skipper. War er noch im Büro oder schon wieder bei seiner standesgemäßen Fritzi, die ihn bereits seit einem Monat nicht mehr von der Seite wich? Silvia war über die Verhältnisse des Skippers stets gut informiert. Rebecca schien es fast zu genießen, die Freundin gespielt beiläufig mit Neuigkeiten aus dem Leben des Verflossenen zu quälen. Sie hatte ja gut lachen. Mit einem Mann wie Sebastian, der keinen doppelten Boden hatte, konnte Rebecca sich zurücklehnen. Silvia fragte sich, wie Sebastian mit Rebeccas manchmal verletzendem Humor zurechtkam, aber allem Anschein nach ignorierte er ihn oder er kapierte ihn gar nicht. Sebastian genoss es, Silvia seine baumeisterliche Weltanschauung darzulegen, denn er hatte den Eindruck, sie interessierte sich ehrlichen Herzens dafür. Rebecca hatte weniger Verständnis für Grundsätzliches. Sie kam stets gleich auf nächstliegende Banalitäten. Bei ihr ging es ums Essen oder um die Farbe der Bäumchen auf dem Modell. Ein Anruf des Pförtners unterbrach Sebastian. Er meldete Heinz Schillbach an. Sebastian erwog kurz, den unangekündigten Besuch abweisen zu lassen. Seit dem Gespräch mit Voss hatte er Schillbach nicht mehr gesehen. Auch seine fristlose Kündigung hatte er schriftlich erledigt und keinen der Anrufe seines einstigen Mentors angenommen. Doch dann entschloss Sebastian sich, Schillbach seine neue Existenz zu präsentieren. Er sollte nicht denken, dass Sebastian einer Begegnung aus Scham über die eigene verzweifelte Situation aus dem Weg gehe. Nur das Modell musste weg. Zwar dachte Sebastian, dass Alexandra ihrem Onkel längst von Sebastians Treffen mit Sansone berichtet hatte, aber er wollte zum Teil aus Pietät vor dem einstigen Chef und zum Teil aus Furcht vor dem zukünftigen Konkurrenten den Fortgang der Arbeiten nicht dokumentieren. Aber in dem großen Loft, das zudem noch bis auf Sebastians Schreibtisch und ein Regal nicht möbliert war, gab es keine Gelegenheit, etwas zu verstecken. Nur das Klo hatte eine abschließbare Tür. Silvia und Sebastian verstauten das Modell an diesem Ort, wobei sie die Platte, auf die es montiert war, mehrmals drehen und wenden mussten, bis sie schließlich hochkant zwischen Waschbecken und Kloschüssel Platz gefunden hatte. Da klopfte es auch schon und Heinz Schillbach trat ein. Sebastian verschloss die Toilette und begrüßte den Gast. Schillbach aber blickte zunächst zu Silvia, die er eindringlich musterte, weil er sie für Rebecca hielt. Sebastian war so aufgeregt, dass er vergaß, Silvia vorzustellen. Aber vielleicht hätte er auch gedacht, dass Domestiken oder Angestellte keine Einführung bedürfen. Und in dieser Rolle sah er Silvia letztlich. Schillbach fühlte sich unwohl. Es war ihm ein Anliegen gewesen, Sebastian noch einmal persönlich zu treffen. Doch jetzt wusste er nicht, wie er anfangen sollte. Es entstand eine peinliche Pause. Schillbach sah sich suchend nach einer Sitzgelegenheit um, Aber bis auf Sebastians ledernen Drehsessel fand sich in der leeren Etage nichts. So musste Schilbach beginnen, ohne es sich bequem machen zu können. Er war hierher gekommen, um seinen ehemaligen Schüler und Mitarbeiter auf dem schwierigen Weg in die Selbstständigkeit zu unterstützen, auch und gerade nach der fluchtartigen Trennung von Alexandra und Schilbach und Voss. Dabei wollte er heute auf keinen Fall die Sache seiner Nichte vertreten, die sich nach dem Vorfall im Zeichenbedarfsgeschäft tief verletzt nach Eichwalde zurückgezogen hatte. Er wusste, dass er in diesem Belang nichts ausrichten konnte, wollte aber Rahmenbedingungen schaffen, die eine gütliche Einigung der entzweiten Eheleute ermöglichen würden. Auch für Alexandra war es wichtig, dass Sebastian weiterhin finanziell gut abgesichert war. Aber nicht allein die Sorge um den Fortbestand der Familie in Eichwalde hatte Schilbach angestoßen, sondern auch das Interesse an Sebastians Karriere, die er selbst maßgeblich begleitet hatte. Er wusste auch, dass sein Büro Sebastian einiges verdankte, und außerdem mochte er Sebastian. Seinen handwerklichen, fast naiven Zugang zur Architektur und seine Trägheit, die er mit Gutmütigkeit verwechselte. Schilbach trat ans Fenster und lobte den Zuschnitt des Büros. Es war auf Zuwachs konzipiert, eine mutige Entscheidung von Sebastian, zumal da die Baukonjunktur im Augenblick da niederlag. Sebastian fühlte einen Groll in sich aufsteigen. Schilbach war offensichtlich nur gekommen, um ihm die Selbstständigkeit madig zu machen. Es war wie früher. Schilbach traute ihm einfach nichts zu und versuchte, seine Bosheiten mit onkelhaftem Gebaren zu bemänteln. Dabei war dieser alte Herr ein Mann von gestern, der nun wahrlich keine Ratschläge mehr erteilen konnte. Schilbach bemerkte nicht, wie der Zorn von Sebastian Besitz ergriff, weil er den Verkehr auf der Wasserstraße betrachtete, während er redete. Und so fuhr er ungerührt fort und kam zum eigentlichen Anlass seines Besuches. Er wollte Sebastian bei der Existenzgründung behilflich sein und bot ihm einen Auftrag zur Umgestaltung eines Arbeiterheims in Duisburg an, dem er dem ehemaligen Mitarbeiter mühelos zuschieben könne. Auf Sebastians Reaktion war er nicht gefasst. Sebastian schnitt Schilbach das Wort ab. In kaltem Ton verbat er sich diese Zumutung und lehnte es brüsk ab, das jämmerliche Angebot seines früheren Chefs auch nur zu erwägen. Damit erwischte er den wohlwollenden Schilbach auf dem falschen Fuß. Verwirrt stammelte Schilbach, dass er doch nur eine Starthilfe geben wollte, ohne jeden Hintergedanken. So eine Büroetage bezahle sich doch schließlich nicht von selbst. Jeder Architekt habe mit kleinen Projekten angefangen. Ein überlegenes Grinsen zeichnete sich in Sebastians Gesicht. Offensichtlich hatte Schilbach noch nicht mit seiner Nichte gesprochen. Sonst hätte sie ihm wohl erzählt, dass Sebastian als Kontaktarchitekt Sanzones das Projekt am Alexanderplatz verantwortlich betreuen werde. Er hatte keinesfalls die Absicht oder den Bedarf, sich mit schäbigen Renovierungsprojekten im Ruhrpott zu verzetteln. Mit dieser Eröffnung hatte Sebastian Schilbach schwer getroffen. Tatsächlich hatte Alexandra dem Onkel die Verhandlungen mit Sanzone verschwiegen, so wie er nicht über den beabsichtigten Besuch bei Sebastian geredet hatte. Jetzt war er doppelt überrascht und konsterniert darüber, dass ausgerechnet der Mann, der für den Verlust des sicher geglaubten Auftrages am Alexanderplatz verantwortlich war, nun die Seiten wechseln konnte, um doch noch daran beteiligt zu werden. Jetzt war es an Schilbach, sich zu erregen. Sein Kopf wurde knallrot, aber ihm fiel nichts ein, was er dazu sagen konnte. Ohne einen Gruß stürmte er aus dem Raum. Silvia, die sich auf den Schreibtisch gesetzt hatte, blickte ihm amüsiert nach. Als Silvia und Sebastian das Modell wieder aus der Toilette bugsiert hatten, waren die langgestreckten Glasfassaden vom Porzellan des Waschbeckens eingedrückt und hatten Risse bekommen. Der Entwurf hatte allen Schick eingebüßt. Der Skipper war mit seinem Schwiegervater gekommen, um Papier für die Hochzeitsannoncen auszusuchen. Der vierschrötige Albrecht von Lochow hatte gleich Gefallen an Rebecca gefunden und alle Vorbehalte gegen die ehemalige Geliebte des zukünftigen Schwiegersohns aufgegeben. Diese Dame hatte Stil und der Gutsherr aus dem Emsland war der Letzte, der mit seiner Einschätzung hinter dem Berg gehalten hätte. Anerkennend klopfte er dem Skipper auf die Schulter, als dieser sich über die ausgebreiteten Büttenkartons beugte. Die Braut hatte sich derweil zwischen die Regale verzogen und stöberte lustlos in den Exponaten. Friederike, genannt Fritzi, mochte Rebecca nicht und wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sie die Hochzeit zur Gänze in Reine vorbereitet. Aber ihr Vater wollte ja unbedingt nach Berlin, um hier nicht nur den Mann an ihrer Seite näher kennenzulernen, sondern auch das pulsierende Leben der Hauptstadt zu genießen. Rebecca fragte nicht nach Albrecht von Lochus Frau Mechthild, die wieder einmal nicht mitgekommen war. Sie vermutete zu Recht, dass es in der Ehe der Lochus nicht zum Besten stand, so wie der alte Herr mit ihr flirtete. Sie wusste die Stimmung für ihr Geschäft zu nutzen. Der Laden lief ausgezeichnet. Auch wenn Rebecca nach alter Kaufmannssitte bei jeder Gelegenheit über die angespannte Lage der gesamten Branche jammerte, musste sie bei Nachfrage zugeben, dass ihr Geschäft dem Trend trotzte. Sie hatte allerdings nicht vorhergesehen, wie sehr der Laden sie auch nach der Eröffnung in Anspruch nehmen würde. Oft kehrte sie erst um Mitternacht in ihre Wohnung zurück und fiel wie ein Stein ins Bett. Dazu kamen noch die Dramen um Sebastians Scheidung. Er wohnte jetzt bei ihr und litt unter dem Verlust der Kinder. Es tat Rebecca leid, dass sie sich nicht mehr um ihn kümmern konnte, doch sie war insgeheim auch froh, dass sie den Sorgen von Sebastian nicht total ausgesetzt war. Dafür hatte sie wieder regen Kontakt mit ihrem großen Freundeskreis. Man traf sich bei ihr in der Xanthener Straße und bereicherte die Kundschaft mit Esprit und brandheißen Gerüchten. Auch das Verhältnis zum Skipper hatte sich normalisiert. Dass Rebecca mit Fritzi nichts anfangen konnte, war der Versöhnung sogar förderlich. Der Skipper kam einfach ohne Braut. Auch jetzt wieder konnten die beiden allein sprechen, denn Vater und Tochter waren in das Geschäft der Schneiderin Lea Grimm gegangen, um das Brautkleid anzuprobieren. Zunächst ging es um Silvia. Rebecca hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, den Skipper damit aufzuziehen, wie Silvia seit der Trennung von ihm aufgeblüht sei. Sie erzählte von Sebastians neuem Büro, bei dessen Einrichtung und Organisation Silvia sich bewährt hatte. Der Skipper mochte nicht über Silvia reden und erkundigte sich gleich nach dem Fortgang der Geschäfte von Sebastian. Er hatte den Architekten zufällig getroffen, ausgerechnet vor dem Supermarkt gleich um die Ecke von Silvia, wo Sebastian Gebäckmischungen für Besprechungen eingekauft hatte. Sebastian hatte sich leutselig gegeben und ihn sogar in sein Büro eingeladen. Ungefragt erzählte er ihm von den Gebrüdern Wüstenberg, deren Internetunternehmen sich ein Stockwerk höher eingemietet hatte. Die beiden berieten ihn jetzt bei der Anschaffung und Installation eines Computernetzwerks. Ein ungutes Gefühl hatte sich im Skipper nach dem Gespräch mit Sebastian geregt. Seine naive Großspurigkeit und die Tatsache, dass er sich bereits mit Nebenaspekten seiner Arbeit mehr beschäftigte als mit dem Alexanderplatz, ließen den Skipper an der Solidität des Unternehmens zweifeln, zumal da die Kekse, die Sebastian eingeholt hatte, billigster Provenienz waren. Er äußerte seine Bedenken Rebecca gegenüber allerdings nicht, wusste er doch, dass jeder Zweifel von ihr augenblicklich als vom Neid getriebener Verrat ausgelegt wurde, wie es schon einmal geschehen war, als er es gewagt hatte, die Umgestaltung der Wohnung zu kritisieren. Außerdem hatte Rebecca begonnen, von dem neuen Computersystem zu berichten, das Sebastian in die Lage versetzen sollte, doppelt so schnell zu arbeiten. Diese Worte kamen dem Skipper bekannt vor, hatte er sie doch genauso bereits vor dem Supermarkt gehört. Allein die Brüder Wüstenberg schienen Rebecca nicht ganz geheuer zu sein. Hier fand der Skipper mit seinen Bedenken ein geneigtes Ohr. Rebecca gefiel es nicht, dass ihr Freund von diesen Leuten schwärmte, als habe er sich neu verliebt, und sie befürchtete, dass die neuen und etwas halbseidenen Kumpane den gutgläubigen Sebastian ausnutzen könnten. Gemeinsam mit dem Skipper spekulierte sie über die Geschäfte der undurchsichtigen Brüder, die ursprünglich aus der Filmszene gekommen waren. Der Skipper genoss es, wieder einmal mit seiner Freundin tüchtig lästern zu können, und so war er enttäuscht, als Sebastian eintraf und dem Gespräch ein Ende setzte. Er war völlig aufgelöst. Seit der Eröffnung von Rebeccas Laden hatte Sebastian Alexandra nur einmal gesehen, als er nach 2 Tagen in die Dürerstraße zurückgekehrt war, um dort seine bereits gepackten Sachen vorzufinden. Alexandra hatte nicht mehr mit einer Versöhnung gerechnet und Nägel mit Köpfen gemacht. Sebastian war einem weiteren unangenehmen Gespräch ausgewichen und hatte sich mit seinen Koffern davongemacht. Erst fast eine Woche später wollte er mit seinen Kindern zusammenkommen und rief deshalb in Eichwalde an. Doch Alexandra weigerte sich, einen Termin zu vereinbaren. Sie warf ihm vor, ein schlechter Vater zu sein, der seine Kinder nicht verdient hatte. Schließlich hatte Sebastian nicht nur seine eigenen, sondern auch ein ihm anvertrautes fremdes Kind am nämlichen Abend allein gelassen und außerdem seinen kränklichen Sohn Eduard der Tortur einer Erwachsenenparty ausgesetzt. Sie fügte hinzu, dass auch die Kinder ihn nicht sehen mochten und ließ ihn nicht einmal am Telefon mit ihnen sprechen. Sebastian hielt die behauptete Feindseligkeit der Kinder gegen den Vater für ein Ding der Unmöglichkeit. Für ihn handelte es sich nur um eine Strategie von Alexandra, die die Kinder bereits zu einer Waffe im bevorstehenden Scheidungskrieg machen wollte. Tatsächlich hatte es keine Aufforderung von Alexandra bedurft, um Johanna und Lukas gegen Sebastian einzunehmen. Der Abend, an dem sie allein gelassen wurden, und das Unglück der Mutter hatten ausgereicht, um das ohnehin zerrüttete Verhältnis zum selten anwesenden Vater vollends zu zerstören. Ihre Loyalität lag ganz auf Seiten der Mutter, die sie sogar zu trösten versuchten. Vielleicht hätte Alexandra gegensteuern müssen, um die Kinder nicht endgültig dem Vater zu entfremden, doch das war in ihrer Situation zu viel verlangt. Nach zwei weiteren Versuchen am Telefon hielt Sebastian es nicht mehr aus. Er fuhr aus dem Büro direkt in die Dürerstraße, um seine Kinder zu sehen. Es war immer noch sein Haus, in dem sie wohnten, und er hatte das Recht, sich dort jederzeit frei zu bewegen. Als er vor der Tür stand, unterließ er es zu klingeln, sondern zog den Schlüssel hervor. Doch Alexandra hatte das Schloss auswechseln lassen und damit ihren Mann ausgesperrt. In Sebastian kochte die Wut hoch. Jetzt zu klingeln wie ein Hausierer wäre eine Schmach gewesen. Also ging er ums Haus in den Garten, wo er bereits Johannas Stimme hörte. Als Johanna und Lukas, die mit Kirsten an einem Beet beschäftigt waren, ihren Vater sahen, erschraken sie. Lukas rannte ins Haus, während Johanna starr vor Entsetzen Sebastian anblickte und kein Wort herausbrachte. Nur Kirsten begrüßte ihn schüchtern. Auch Sebastian war bestürzt. Er hatte erwartet, dass die beiden ihm nach so langer Abwesenheit um den Hals fallen würden wie nach einer Geschäftsreise und ihn vielleicht sogar nach Mitbringseln fragen würden, die er allerdings gar nicht erst mitgebracht hatte. Auf die Panik in den Gesichtern von Johanna und Lukas war er nicht gefasst gewesen. Am liebsten hätte er wie sein Sohn Reißaus genommen. Weil das aber jetzt nicht mehr möglich war, entschied er sich dazu, selbst die Initiative zu ergreifen. Wenn Johanna ihn schon nicht umarmte, wollte er sie wenigstens in die Arme schließen. Er ging auf das Mädchen zu, ohne ein Wort zu verlieren, und breitete seine Arme aus. Diese Geste wirkte furchteinflößend nicht nur auf Johanna, sondern auf Kirsten, die instinktiv von ihrer Freundin abrückte, um nicht in die Fänge des hünenhaften Mannes zu geraten. Johanna wich zurück, allerdings nicht weit, und es wäre auch zu der Umarmung gekommen, wenn nicht Ulrike sich bemerkbar gemacht hätte. Ulrikes Begrüßung war zwar nicht unfreundlich, doch die Bestimmtheit, mit der sie sich artikulierte, ließ ein Unrechtsbewusstsein in Sebastian entstehen. Er wandte sich zu ihr um und ließ Johanna seinem Annäherungsversuch entkommen. Das Mädchen wollte Lukas ins Haus folgen und fasste Kirsten an der Hand. Doch Ulrikes Tochter war zu neugierig. Sie wollte auf keinen Fall etwas verpassen. Ungefragt erklärte Sebastian sein Kommen mit dem Wunsch, die Kinder endlich wiederzusehen. Alexandra habe ihm das bisher verwehrt. Er wollte auch nicht lange bleiben. Ulrike ließ sich auf keine weiteren Rechtfertigungen ein. Die Kinder wollten offensichtlich im Moment ihren Vater nicht bei sich haben, und doch Alexandra wäre es lieber gewesen, wenn er seinen Besuch angemeldet hätte. So wollte sie ihn nicht sehen. Sebastian blickte hinauf zum Fenster im ersten Stock, hinter dem für einen Moment Alexandra erschienen war. Er erkannte, dass es ein Fehler gewesen war, hier aufzutauchen. Er fühlte sich gedemütigt durch Alexandras Freundin. Als er wieder im Auto saß, beschloss er, die Sache einem Anwalt anzuvertrauen. Rebecca war gegen eine Eskalation des Ehezwists. Sie riet Sebastian, erst einmal Zeit verstreichen zu lassen und nichts übers Knie zu brechen. Die Verletzungen sollten mit den Monaten wie von selbst in den Hintergrund treten. Das würde schließlich auch die Scheidung erleichtern. Eine Information von Helga Krusicke ließ Rebecca besonders zuversichtlich nach vorne schauen. Helga hatte ihren Ex-Mann mit Alexandra nächtens im Restaurant Florian angetroffen und sich über den weiteren Verlauf der Nacht keine Illusionen gemacht. Rebecca glaubte, dass Alexandra nach den Erfahrungen mit Kruseke ihren Gatten etwas milder beurteilen würde. Es kostete sie einige Überwindung, Sebastian dieses Gerücht zu verschweigen, um ihn davor zu bewahren, Rechnungen aufzumachen. Das hatte der Skipper ihr geraten. Zunächst einmal sollten die Wogen sich glätten. Das Verhalten der Kinder hatte Sebastian in tiefe Verzweiflung gestürzt. Wochenlang nagte es an ihm. Er konnte nicht schlafen und war abwechselnd ungehalten und abwesend. Selbst der Sex war nicht mehr wie zuvor. Rebecca hätte nie gedacht, dass die Kinder ihm so viel bedeuteten. Hatte er sie doch in der Vergangenheit links liegen gelassen. Erst in dem Augenblick, als sie ihm genommen worden waren, hatte er offensichtlich erkannt, wie abhängig er von ihrer Zuneigung geworden war. Rebecca fasste die Ereignisse der Trennung von Alexandra als Chance auf. Die Frustration hatte aus Sebastian einen seelenvollen Menschen gemacht. Sein Unglück vertiefte ihre Liebe zu ihm, weil sie hoffte, dass die Lektion aus Eichwalde ihn zu einem besseren Vater eines weiteren Kindes machen würde. Ihres Kindes.
Dieses Hörbuch unterstützt die Initiative Solidarität stimmt e.V. Kollegial produziert von 48 Hearts Productions und Speaker Search. Gelesen von Gunnar Solka. Regie Susanne Hauff.